frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage. Frei zu Hause. Heute mit Jörg Stollmann, Architekt und Stadtforscher an der ETH Zürich unter anderem. Jörg, was macht ein Stadtforscher ganz genau?
Patrick, hallo, direkt eine Korrektur. Unter anderem hauptsächlich an der TU Berlin.
Hauptsächlich an der TU Berlin. An der ETH hast du was? Eine Gastprofessur oder was ist das?
Nein, ich war dort, über 7 Jahre tätig und habe einen Studiengang geleitet. Unter oder mit Professor Marc Angelil für Urban Design, war auch in der Landschaftsarchitektur, aber die Professur, die ich habe, die ist jetzt in Berlin und da arbeite ich hauptsächlich, genau,
in Berlin. Also was macht ein Stadtforscher?
Ja, wir machen fast nichts alleine und es gibt Projekte, die sind anwendungsbezogen, da geht es zum Beispiel wirklich um Erkenntnisse zur Planung, Stadtentwicklung, Gestaltung, öffentlicher Raum und im Moment zum Beispiel mit einer Gruppe von Medizinern, Psychologen von der Charité, Ethnografen und Soziologinnen von der Humboldt arbeiten wir zu Fragen, wie man so negativen Stress in der Stadt reduzieren kann oder bei einer weiteren Verdichtung, Entwicklung von Städten zumindest die negativen Faktoren vermindern kann und auch um dann der Politik so Ratschläge zu geben, der Stadtentwicklung Ratschläge zu geben, worauf man bei der Gestaltung von öffentlichen Räumen, aber auch in Fragen von Dichten und sozialen Mischungen Acht geben muss. Und, und dann gibt es auch Grundlagenprojekte, die nicht ganz anwendungsbezogen sind. Mhm.
Und du hast gerade erwähnt, negativer Stress in den Städten. Bei weiterer Verdichtung. Jetzt haben wir ja die Situation, dass die Verdichtung in gewissem Sinne, könnte man sagen, ein bisschen in Frage gestellt ist. Oder ist das nicht so?
Ja, das ist auch immer die Rolle von uns Architekten, die wir zum Beispiel in diesem Zirkel über Neurourbanismus drin sind. Wir lieben, anders als manche der Medizinerkollegen, die Dichte ja auch und auch die Konflikte, die sie produziert. Wir denken, das macht Urbanität aus. Und jetzt haben wir natürlich den extremen Fall, dass genau so Faktoren wie urbane Verdichtung, sowohl mit Gebäuden als auch mit Menschen, die darin leben, die wir in den letzten Jahren ja sehr positiv diskutiert haben, auch im so Zuge von Nachhaltigkeitsdiskussionen, Transport, Energie, Infrastruktur, dass die jetzt gerade in so einer Krise wieder als Risiko betrachtet wird, also Anballung von Menschen auf kleinem Raum, Begegnungen, auch der öffentliche Nahverkehr an sich ist ja jetzt in vielen europäischen Ländern auch mittlerweile schon teilweise finanziell in der Krise durch die Kommunen vermieden wird. Das ist definitiv eine große Herausforderung. Das war aber geschichtlich fast schon immer so. Also die Entwicklung der Stadt war auch immer eine Reaktion auf Epidemien, Krankheiten, Krisen von Seuchen.
Kannst du da ein historisches Beispiel sagen? Also wie sich eine Stadt, ich meine zum Beispiel natürlich Venedig beispielsweise, hat sich da dann architektonisch, urbanistisch etwas verändert nach der Pestepidemie 1632. Die Stadt war ja praktisch gebaut.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja das Schöne und auch das Dumme bei den meisten Städten, zumindest in Europa, auch heute, die sind ja alle fast beinahe gebaut. Und in Venedig weiß ich jetzt, im 17. Jahrhundert kenne ich mich nicht so gut aus, aber wir kennen ja die heutige Stadtstruktur. Da wird sich wenig getan haben. Es ist auch teilweise nicht immer nur die gebaute Masse der Häuser. Also die Beispiele, die mir jetzt einfallen, war zum Beispiel Mitte 19. Jahrhundert, London, Cholera-Epidemie. Und da wusste man noch sehr wenig über Bakterien. Da hat man wirklich in so einer Art Trial-and-Error-Verfahren herausgefunden, dass es verschiedene Zulieferer gab. Ich glaube, zwei hauptsächliche Zulieferer von Frischwasser in die Stadt. Und die Brunnen des einen waren eben verseucht. Und es hat medizinisch noch nichts darauf hingewiesen, aber durch so ein ganz detektivisches Ausschlussverfahren und von Nachverfolgen der Fälle kann man drauf. Und das hat auf jeden Fall etwas dazu beigetragen, dass man die Wasserversorgung und die Versorgung mit Frischwasser als einen ganz wesentlichen Faktor anders auch in die Hände genommen hat. Und das ist natürlich auch Stadtentwicklung. Die Architekten bauen natürlich gerne Häuser, Gebäude, öffentliche Räume, aber das gehört zur Stadtentwicklung, Stadtplanung genauso.
Also der Tiefbau. Ja. Aber die, in wann war das in London, was jetzt die Cholera?
Ja, Mitte 19. Jahrhundert. Die hatten immer wieder Cholera-Epidemien. Ja. Und das war,
aber ich glaube... Also jetzt weiß ich nicht genau, ist das, hat man, man wusste noch nicht, dass das ein Bakterium ist in die Zeit? Nee.
Man wusste nicht genau, wie der Erreger funktioniert und wie er genau übertragen wird.
Also man dachte
man
noch,
nur Fälle ausschließen. Ja.
Man dachte noch, dass das so aus den schlechten Dünsten käme und so weiter oder aus den Ausdünstungen der Kanalisation oder was war die Hypothese?
Nee, ich glaube, man wusste schon, dass es mit Verunreinigung zu tun hat. Aber ich glaube auch, das war ja ganz lange so, dass man nicht wusste, wo die Verunreinigung steckt und wie sie übertragen wird. Und natürlich denken wir immer, wir wissen heute viel, viel mehr. Aber wenn wir jetzt darüber diskutieren, ist es das Niesen, ist es schon das Sprechen, ist es das Spucken? Was passiert
beim Joggen?
Wir haben auch unglaublich viel Unsicherheiten im Moment. Und ich denke, das war damals auf einer etwas groberen Ebene auch so. Und ja, jetzt hast du mich gefragt nach eher so konkreten Beispielen. Also man kann sagen, wann nicht nur eben die Infrastruktur, was unter der Stadt liegt, sondern auch die Stadt sich verändert hat. Also die ganze Geschichte des modernen Städtebaus, der aufgelockerten Stadt, ab, könnte man sagen, Ende des 19. Jahrhunderts, aber ganz stark so in der nach dem Ersten Weltkrieg, auch besonders in der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren schon Geschichten, die sehr stark darüber motiviert waren, dass man gesunde Lebensumwelten schaffen wollte und die alle noch eine Rhetorik geführt haben, eine Argumentation gegen die dichte Stadt des 19. Jahrhunderts in Deutschland, zum Beispiel Berlin als Herd von Tuberkulose, Licht, Luft und Sonne waren Schlagwörter. Und
also zum Beispiel auch Haussmann in Paris, also der Städtebauer, diese breiten Boulevards mit den Bäumen, war denn das auch schon hygienische Überlegungen?
Also was bei... Da, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, was bei Haussmann, aber auch so ein bisschen später versetzt in Berlin, einen Stadtumbau mitgemacht hat in den Boulevards, war natürlich auch eine Versorgung mit mit Abwasser. Nachher auch hat das wahnsinnig geholfen für die Durchsetzung der U-Bahn, also was wir wieder so als Infrastrukturen bezeichnen. Die Vorstellung, dass die Bäume schon Mitte des 19. Jahrhunderts Gesundheit in die Stadt bringen, da bin ich mir noch nicht so sicher.
Also Sauerstoff oder so.
Ja, klar, natürlich. Aber ich glaube, das hatte eher etwas auch
aber ich mit meine,
der Bürgerlichen der Stadt damals zu tun. Also
du zweifelst, ob man das schon wusste, dass die Bäume Sauerstoff...
Ich zweifle, weil das war natürlich ein unglaubliches auch, wie sagt man das, also mit dem strategischen, städtebauerischen, stadtplanerischen Geschick, mit dem Haussmann vorgegangen ist, war natürlich auch eine Säuberung der Stadt von Proletariat verbunden. Und das, was wir heute an Paris so lieben, steckte auch in dem Projekt eine fast Privatisierung des Außenraums für das Bürgertum. Also die Straße als Boulevard mit Cafés, mit Litfaßsäulen, Aufenthaltsorten der besseren oder gehobenen bürgerlichen Gesellschaft. Ich glaube eher, aber ich bin ja kein Historiker in dem Sinne, ich würde die Bäume damals in Paris eher unter dem Aspekt sehen als unter dem der bewussten Gesundheitsvorsorge. Aber da lasse ich mich auch gerne korrigieren von einer Historikerin.
Wir haben beide einen Artikel über einen Blick über, wie sehen die zukünftigen Städte aus, interessanterweise im Boulevardmedium. Und da war die Rede dann von breitere Trottoirs, großflächigere Städte, saubere Lüftungen, weniger Dichte etc., Einbahn für Fußgänger und so weiter, Fieberchecks an wichtigen öffentlichen Orten, wie zum Beispiel Airports oder Banken und so weiter, und allgemein mehr Space. Glaubst du, dass, also denkt ihr jetzt als Stadtforscher bereits darüber nach, solche Dinge jetzt zu berücksichtigen Oder ist das zu kurz gedacht?
Ich glaube, ich meine, wenn wir jetzt nicht gerade nach Asien schauen, dann entwickeln sich Städte natürlich auch mit einer gewissen Behäbigkeit. Und wie gesagt, vieles ist schon gebaut. Wir werden jetzt nicht in bestehenden Städten die Bürgersteige vergrößern. Vielleicht, wenn mehrere sinnvolle Maßnahmen zusammenfallen, eben auch die Reduktion des Individualverkehrs, mehr Raum für Fahrradfahrer, Fußgänger, das ist ja eine generelle Tendenz. Also ich glaube, in so einer, wie sagt man das, in so einer Verbindung von verschiedenen Faktoren kann man das argumentieren, auch da wieder Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich bin noch gespannt, inwieweit diese Epidemie Auswirkungen haben wird auf konkrete städtebauliche Räume. Ich würde eher denken, oder die Befürchtung wäre, dass es auf dem internationalen, globalen Markt für Wohnimmobilien zum Beispiel eine stärkere Tendenz hin gibt, die es ja im Moment auch schon gibt, für sehr kontrollierte Quartiere,
Also
für
gated communities zum Beispiel.
genau, und die müssen ja heute auch noch nicht mal wirklich Mauern oder Wände haben. Dazu hat man ja, Kontrollinstanzen, Video, ICT, teilweise sogar schon Insellagen, die das gar nicht mehr notwendig machen, aber die eben
Aha.
gedacht sind, die Bevölkerung selber und der, wer teilhaben kann in der Stadt, ist sehr stark zu kontrollieren und die eben auf einen gewissen Abstand, eine Distanz auch der öffentlichen Räume und kontrollierten Funktionen ausgelegt sind. Also das kann
Also
ich mir vorstellen.
mehr Abschottung von Privatraum gegenüber dem öffentlichen Raum. Mehr
Ja, das ist,
Abschottung.
ich meine, das ist ja ein generelles Phänomen. Ich meine, das ist ja wahnsinnig spannend, wie leer eine Zeit lang, auch immer noch in manchen Städten, der öffentliche Raum ist, aber wie öffentlich unsere Wohnzimmer und Wohnungen geworden sind. Also bis ins Fernsehen hinein und die Videokonferenzen, die wir führen, wo wir uns dann immer zurückhalten, dass wir die schlechte Kunst an der Wand des Kollegen oder so nicht kommentieren. Aber das ist ja eine Tendenz, über die man lange gesprochen hat. Und ich glaube, das ist auch die große Fragestellung, viel weniger als wie Städte jetzt umgebaut werden, aber in unseren bestehenden Städten, wenn diese Epidemie lange andauert und wenn sich eine allgemeine Furcht auch vor dem anderen, der sich ja im Moment auch zeigt, weiterentwickelt und eben auch viele
Also vor
Geschäfte
dem
einfach
infizierten anderen.
vor dem potenziell infizierten anderen, wie das unser Leben, unser gemeinsames Umgehen im öffentlichen Raum beeinflusst. Und ein ganz wesentlicher Faktor, der ja jetzt schon als Krisenfaktor da ist, wie wird ja, sagen wir, Shopping, Gewerbe, Einkaufen, das, was so uns täglich motiviert hat, aus dem Haus zu gehen, in den Städten sich zu treffen, bei voraussichtlich sehr starken Umwälzungen und auch vielen Geschäftspleiten, wie wird unser öffentlicher Raum nachher aussehen? Also wie werden wir den weiter, man sagt, beleben? Und das war ja bis jetzt schon eine große Herausforderung für die Städte.
Ja.
Hohe Mieten, wenig Frage, wie sich überhaupt Einzelhandel kleinmaßstäblich noch halten kann und subventioniert werden muss. Und ich glaube, sehen wir einen großen Umbruch kommen, der die Städte, also weniger von der Planung her, sondern da kann Planung eigentlich nur noch nachsteuern oder unterstützen, sehr stark herausfordern wird.
Du hast mir von einem Projekt erzählt, das ihr in Berlin habt, bezüglich dem Trend High-End-Shopping, also
Ah
in Gestalt
ja.
von Benko gegenüber kleineren Geschäften, Einzelhandelsgeschäften. Und Benko hat ja kürzlich Globus gekauft. Hier war, das war natürlich nicht so ein Unterschied jetzt. Also Globus war bereits eher in der luxuriöseren Preisklasse angesiedelt, aber doch, das geht dann noch ein bisschen höher. In
Ja, aber wenn
Berlin
man die
habt ihr
Globus.
dieses Projekt. Kannst du davon erzählen?
Ich wollte nur sagen, aber das Schöne war natürlich bisher immer bei Globus, wenn man die Globuskarte hatte, auch wenn man sie selten benutzt hat, dass man immer noch mit Namen verabschiedet wurde, nicht an der Kasse. Das war
Ja.
schon. Nee, wir hatten uns das genau angeschaut. Also wir haben so eine Reihe von Projekten, die wir aber mit Studierenden machen und auch schon kleine Publikationen rausgegeben haben, so zu generellen Fragen von Gentrifizierung, Vertreibung ärmerer Bevölkerung, was Nachbarschaften bildet. Und da haben wir vor 2 Jahren, das ist ein sehr schönes Projekt, im Wrangelkiez eine sehr intensive Studie gemacht zu dem Beitrag, was so kleine Läden, Kleingewerbe in so einem sehr gemischten Quartier auch als integrative Funktion beitragen. Also eben der Kaffeeshop, in dem ich auch mal nach meinem Kaffee trinken noch weiter rumsitzen kann. Bänke, die rumstehen. Also eine Art von Zugänglichkeit, aber Porosität dieses Erdgeschossraumes, aber auch eine Möglichkeit, ganz verschiedene Leute zusammenzubringen. Und das war alles im Rahmen eigentlich einer Frage, wie man nicht nur über den viel diskutierten Mietenstopp, aber eben auch durch Unterstützung von Gewerbe was machen kann. Jetzt dachten wir eben im kommenden Semester vor der Krise noch, wir wollen mal wirklich auf Benko schauen, weil er in Berlin zumindest das KDB, was jetzt vergleichbar wäre mit dem Globus in Zürich als ein Ort des High-End-Shoppings, die ganze Karstadt-Kette und damit dann auch ein Kaufhaus in Neukölln übernommen hatte und mit hervorragenden Architekten diese Standorte jetzt weiterentwickeln wollte. Und wir dachten, dass genau der Standort in Neukölln ein sehr schwieriger ist und haben dort dann auch mit Bürgerinitiativen zusammengearbeitet, die sich dagegen wenden, gleichzeitig aber auch mit den Architekten bei Chipperfield gesprochen, die daran mitarbeiten, und dachten, wir wollten den Studierenden so die Aufgabe geben, die Frage, wie man so ja einen neuen Benko erfinden könnte, der sowohl gutes Geld verdient an den Standorten, wo es machbar ist, und dann vielleicht ein bisschen mehr ans Gemeinwohl denkt, an den Orten, wo Berlin noch typisch Berlin ist oder so. Das hat sich jetzt fast ein bisschen erledigt. Also wir bleiben an ähnlichen Standorten. Wir ziehen das Semester anders auf. Aber es ist ja interessant, wie schnell so ein Milliardenunternehmen jetzt schon in die Krise kommt und auch praktisch über seine Bücher gehen muss.
Also die haben das alles gestoppt erstmal, oder wie?
Ich weiß nicht, weil intern hört man nichts, aber wir haben zum Beispiel, wir arbeiten für das Semester sehr eng mit dem Fachgebiet für Immobilienwirtschaft zusammen, mit Christian Wellner und dem Holger Lischke. Das sind zwei, die eigentlich wirklich von der Seite der Projektentwicklung kommen, und weil wir auch bei solchen Projekten auch wollen, dass die Studierenden nicht nur idealistisch sind und neue, wunderschöne Gemeinwohlkonzepte vorschlagen, sondern auch verstehen, wie Unternehmen, die in Architektur investieren, auch funktionieren und welche Interessen die von ihren Anlegern zu bedienen haben und wie weit man auch gehen kann in Modifikationen. Und mit ihnen haben wir uns gerade in den letzten Wochen die Immobilienbewertungen angeschaut, und es ist erstaunlich, wie auch kurz nach der Krise schon Anleger erste Studien bekommen haben, dass zum Beispiel genau Anlagen in Immobilien, in der Hotelbranche, in Freizeiteinrichtungen, Malls, Shopping-Malls einfach so extrem gesunken sind, also eigentlich davon abgeraten wird. Also da wird keiner mehr so schnell in die Finger nehmen, bis nicht klar ist, wie wir vielleicht in einem Jahr zu irgendeiner Form neuer Normalität zurückgefunden haben.
Aber da war ja eigentlich die Meinung, dass eben das High-End-Segment noch funktioniert.
Ja, bis zur Krise, ja.
Alle Texte haben das geschrieben, also Globus geht nicht mehr, aber noch höher geht. Und dass Benko eben das erfolgreich umgesetzt hat. Und du sagst jetzt, dass auch das High-End-Segment quasi erstmal stillgelegt ist, was das betrifft.
Ich glaube, das ist zu beobachten, aber die Benko ist natürlich auch noch weiter aufgestellt, gerade durch die Karstadt-Übernahme. Ich glaube, seine Renommee-Projekte, die auch mit fantastischer Architektur so sehr prominent umgesetzt sind, die sind in dem High-End, aber der Konzern setzt sich natürlich noch größer zusammen. Und ich glaube, da...
Aber Karstadt? Karstadt haben die gleich gelassen, oder wie?
Im Moment ist dann noch nicht viel passiert, aber ich glaube, wenn ich richtig mich erinnere, es gibt verschiedene, die zur Karstadt gehören. Also ich glaube zumindest auch, das Wertheim müsste zu der Kette gehören. Auf jeden Fall das am Hermannplatz. Das war jetzt alles gerade erst in der Planung, wie sie diese diversifizieren. Und natürlich auch in Richtung Aufwertung und auch in Richtung Mischung in den großen, also jetzt zum Beispiel am Hermannplatz war, zwischen Büroflächen und einem kleineren Gewerbe-Einzelhandelsanteil. Ich bin gespannt, wie sie das machen. Und ich bin aber auch gespannt, weil das würde man sich ja jetzt auch denken, also so Läden, wie Gucci ja schon vor der Krise Warteschlangen und koordinierten Einlässen von Touristen gearbeitet haben, denkt man auch, natürlich, die müssten ebenso weiter funktionieren, was, glaube ich, eher die Frage sein wird, die soziale Ungleichheit, die ja alle denken, dass sich durch die Krise verschärft. Ich glaube, wie viel wohlhabenden Bevölkerungsanteil für Luxuskonsumtion dann noch übrig bleibt. Also wie stark sich Ungleichheiten zeigen und ob man diese breite Verbreitung von Luxuskonsum, der eben noch gezogen hat, in den Städten auch noch finden wird.
Das ist interessant. Also andererseits kann man sagen, ja, wenige Leute, die einen Laden frequentieren, kann sagen, ja, je teurer die Produkte sind, desto besser müsste das dann noch funktionieren, wenn man nur wenige Leute einlassen kann. Aber eine andere Frage ist die, das wäre ja jetzt eigentlich genau die Zeit, wo man mit solchen Leuten, das ist ja wie so eine Art, ja, eine gestundete Zeit, die jetzt ist. Und könnte man denn nicht versuchen, jetzt eben über so ein Studienprojekt mit diesen Leuten von Benko ins Gespräch zu kommen während dieser Zeit, wo alles angehalten ist, um diese Sachen, um quasi einen Reflexionsraum aufzumachen?
Ja, also das, so machen wir das auch normalerweise. Also wir haben immer einen Misch aus ganz verschiedenen Partnern in Projekten, also ob das, wenn es in Berlin ist, der Senat, ist Senatsabteilungen sind, aber auch Bürgerinnengruppen, Initiativen bis hin zu den Investoren und auch den Menschen, die letztendlich aus dem Baugewerbe kommen. Bei Benko hatte ich, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, einen schönen Bericht im Kapital online über die Firmengeschichte gelesen.
Nein, habe ich nicht gelesen. Was stand da?
Ja, es ist einfach sehr, 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 sehr spannend, zumindest bei auch einem sehr vorsichtigen Magazin wie Kapital, was jetzt nicht gerade das Sprachrohr linker Resistenz ist, wie zum Beispiel auch die Verknüpfung zu rechter Politik, zu sehr zweifelhaften Finanzierungsmodellen und Allianzen im Laufe der Firmengeschichte aufgezeigt wurden. Und ich habe durch Freunde auch in der Entwicklungsbranche Kontakt, aber war so ein bisschen zweifelhaft, weil man muss das den Studierenden ja auch immer vermitteln, gerade denen mit sehr viel Individualismus. Und ich möchte denen immer alle Seiten zeigen, aber ich bin dann so ein bisschen zurückgewichen. Ich glaube, jetzt hast du total recht. Das ändert sich gar nichts an, vielleicht der Grundkonstellation des Unternehmens, was ich ein spannendes Unternehmen finde. Und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber ich muss immer noch schauen, wie ich sowas vermittle. Das kann ich persönlich gut machen. In der Lehre an der Uni muss man eben die Möglichkeit auch einen wirklich offenen Diskurses halten und auch für die Studierenden möglich machen. Das ist, kann auch manchmal ein bisschen schwierig werden, je nachdem, wer gegenüber sitzt.
Ja. Du hast mir noch von einem weiteren Projekt erzählt, was ihr, was unterwegs ist in Südkorea, Songdo. Kannst du davon etwas, was ist das für ein Projekt? Da geht es, glaube ich, um Smart City Projekte.
Ja, da geht es, das ist eher jetzt, hat ein wenig mit der Lehre zu tun. Das ist ein Forschungsprojekt, was ich mit Martina Löw, der Soziologin von der TU Berlin, und sehr vielen anderen Kollegen mache. Es ist ein großer Forscherverbund, kann man sagen. Aber Martinas und mein Projekt schaut mit unserem Team nicht genau an, wie Smart Cities in der Zukunft entwickelt werden wollen. Das wäre ja sowas Anwendungsbezogenes, sondern wir schauen uns eher an, wie Leute in existierenden sogenannten Smart Cities oder als Smart City gebrandeten Siedlungen, wie die ihren Alltag verbringen, wie die leben. Also was macht das mit unserem Alltagsleben? Und da gehen wir vom gemischten Team von Architektinnen und Soziologinnen gehen wir daran und waren jetzt ja genau die letzten 2 Jahre in Songdo, so einer neuen Smart City in der Nähe von Seoul.
Das ist so eine Retortenstadt, also die gänzlich neu aus dem Boden gestampft wurde.
Ja, obwohl das ist ein Projekt, was lange in der Entwicklung war, das dann so in der ökonomischen Krise in Korea wieder zurückgestellt wurde, aber gerade in den letzten 10 Jahren von einem international tätigen amerikanischen Projektentwickler als Wohnstadt, als eine Art Office- und Bürostandort, der aber noch nicht so entwickelt ist und angebunden an eine Freihandelszone, als neuer Stadtteil eigentlich entwickelt wurde.
Und was ist smart in dieser Stadt? Also was ist neu jetzt im Vergleich zu einer Stadt wie Zürich? Was ist der große Unterschied? Was sind
also die
Elemente, die es zur Smart City machen?
Also wir hatten natürlich die Möglichkeit, weil alles von Scratch, also über Landgewinnung neu, auch das Land, auf dem es steht, letztendlich alles, praktisch die Stadt wie auf dem weißen Blatt Papier gebaut werden konnte, sehr viel Sensorik, sehr viel Technologie schon in die Stadt selber einzubauen. Und
konkret, was heißt das?
Messungen von Verkehrsströmen, Dichten, Rückschaltungen von Befahrungsdichten an Ampelsysteme. Die ganze Stadt ist voller Videokameras, die direkt
also
alle
ist komplett, diese komplett Informationen überwacht.
Ist komplett bis die Privat, also die Siedlungen dann in der Stadt wieder, die es gibt, die alle frei zugänglich sind, haben dann wieder private Überwachungskameras. Also eine, die wir genauer angeschaut haben mit 7 Gebäuden, hat zum Beispiel 400 Kameras auf dem Gelände, die dann aber alle privat an ein privates sozusagen Surveillance, also Überwachungszentrum laufen, während aber alle öffentlichen Räume alle Daten über Verkehr, Bewegung, Transport, Abfall, Wasser, Abwasser, alle in einem sozusagen öffentlichen großen Überwachungsraum.
Was heißt das zum Beispiel für die private Abfallentsorgung? Was bedeutet das jetzt im Unterschied?
Die haben ein System eben in die Stadt einbauen können, die in großen Röhren, was man sonst aus Hochhäusern kennt, den Abfall, die Müllsäcke praktisch durch die ganze Stadt transportieren, unterirdisch, durch so ein Unterdrucksystem. Das heißt, man wirft sie ein und sie werden praktisch direkt unter der Erde transportiert, versorgt und
entsorgt. In einem Rohrsystem.
Ja, in einem Rohrsystem, genau. Das aber kann man sagen, die interessante Sache, also wenn man sich das anschaut, ist, dass den meisten Menschen, die dort leben, obwohl die Stadt in der Forschungsliteratur überall als die erste wirklich gebaute und betriebene Smart City beschrieben wird, den wenigsten klar ist, dass sie in einer Smart City wohnen, dass die Technologie, die in der Stadt ist, sehr unterschwellig spürbar ist. Also für die meisten sind die schicken Hochhäuser und der sehr schöne öffentliche grüne Park und auch so teilweise pseudohistorische Elemente in dieser modernen Stadt viel, kann man das sagen, sichtbarer und alltagsbestimmender. Und was in der Entwicklung der Smart Cities in den letzten 15 Jahren spannend war, vieles hat sich wegbewegt von den fest eingebauten Sensoren in Straßen, Gebäuden hin zu der Kommunikation zwischen Geräten, also das Internet of Things, die Smartphones. Eigentlich haben die Verbreitung der Smartphones, die eigentlich erst stattfand, als diese Stadt im Bau war, die originale Planung fast schon überholt. Und ich glaube, dann ist auch spannend zu sehen, dass wir, dass diese Smart City ein Produkt ist, also es ist ein Marktprodukt, was sich für den Mittelstand, die Wohnungen gesucht haben, wahnsinnig toll verkauft hat und in dem Sinne super funktioniert, dass wir aber in den Städten, die bestehen, allein durch unsere Geräte, durch unsere Endgeräte und die Art und Weise, wie wir miteinander verknüpft sind und wie wir Produkte und Komfort einkaufen, uns teilweise vielleicht noch mehr in einer Smart City schon befinden, als das zum Beispiel bei so einem Vorzeigeprojekt mit Hochglanzhochhäusern sichtbar ist. Ja.
Wegen dieser akuten Frage, dieser aktuellen Frage der Tracking-Apps, ist denn da bezüglich Südkorea, also haben die Leute da wirklich ein anderes Verhältnis dazu? Also jetzt die normalen Leute, der Mittelstand, die nicht jetzt sich unbedingt damit auseinandersetzen mit Überwachung und solchen Dingen. Ist bei denen da ein anderes Bewusstsein dafür vorhanden, was geht und was nicht geht? Also wie weit will ich getrackt werden oder überwacht werden oder will ich, dass jemand weiß, was ich tue?
Da musst du jetzt nicht mich fragen, sondern unsere studentische Mitarbeiterin Kayun, die schreibt nämlich gerade für unseren Blog vom Sonderforschungsbereich einen großen Beitrag als Koreanerin über das Verhalten in der Corona-Krise und die Benutzung von Apps und die Frage nach Datensicherheit versus gesundheitlicher Sicherheit. Da habe ich nicht so einen Einblick drin. Ich warte auch noch, sie wird es demnächst veröffentlichen bei uns. Was wir festgestellt haben, als wir vorher da waren, ist, dass die Furcht, über sich zu viel auszusagen, preiszugeben oder Teil eines Big Data, einer kommerzialisierbaren Big Data Cloud zu werden, ist in Korea geringer und weniger politisch diskutiert als hier.
Und worauf führst du das zurück?
Wir haben so verschiedene Erklärungsmomente und haben die aber bisher noch nicht ausformuliert. Also es gibt so einen kulturellen Ansatz, dass ich, das Individuum, eine andere kulturelle Funktion hat und dass, was wir in Europa so als Kern des Individuums begreifen, den man auch schützen will, als etwas mhm. fast Psychologisches, doch viel fluider und durchlässiger ist. Also es gibt uns viel mit Kulturwissenschaftlern unterhalten, dass auch Emotionen in Korea nicht als etwas beschrieben werden, kulturell, die von innen herauskommen, sondern zum Beispiel wie von außen durch einen hindurchdringen, wie ein Regen oder wie ein Wind vorbeiziehen. Und ich glaube deswegen, das wäre jetzt so ganz aus so einer kulturellen, individuellen Schiene. Das Zweite ist, dass es eine ganz lange Geschichte gibt in Korea, in denen große Konzerne den Menschen, also dieser jungen Industrienation, Zukunftsvisionen vermittelt haben. Mhm, und da waren Samsung, Daewoo und da waren die Chefs, die Firmenoberhäupte sehr gut da drin, das auch mit populären Medien bis hin zu Comics zu tun. Und eigentlich bevor es die Smart City gab und bevor es die Apps gab, hat man schon sehr stark mit populären Medien, eben mit Comics, den Menschen beschrieben, wie sie in dieser Zukunftsstadt leben werden, in der Technologie, Historie, Familie und Komfort und Freizeit so ein perfektes, perfekt organisiertes, effizientes Umfeld des Alltags darstellen. Das heißt, viele waren schon darauf vorbereitet, auf diese Interaktion mit Technologie, mit Medien und haben das weniger als etwas außer sich und Fremdes und Bedrohliches gesehen, sondern als Teil der Gesellschaft. Auch mit dem großen Vertrauen an die Konzerne, die das betreiben.
Eben, das ist, glaube ich, sehr besonders in Südkorea, diese unglaubliche Identifikation mit einem Konzern oder mit quasi wie eine große Familie oder sowas ähnliches. Also, ja. dass die Konzerne eine ungeheure gesellschaftliche Funktion hatten.
Ja.
Die hat auch bezüglich der Motivation zur Arbeit und so weiter viel weiter gehen, als wir das hier kennen.
Ja, wir haben am Anfang, wenn wir mit den Bewohnern von Songdo City zum Beispiel über ihren Alltag gesprochen haben, teilweise die Wochenenden gar nicht begriffen, weil auch an den Wochenenden alles gespickt war mit Fortbildungen, mit neuen Schulabschlüssen, mit Kindern, die in die Nachhilfe gingen. Und wir haben uns immer gefragt, ja, wann gehen die denn mal zusammen raus und unternehmen etwas? Das war aber ein ganz normaler Alltag für eine mittelständische koreanische Familie in der Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit und möglichen sozialen Aufstiegs alles einzusetzen. Das ist auch spannend, war auch sehr, sehr spannend für uns, obwohl wir Koreanerinnen mit dem Team haben, Kolleginnen von uns, wie wir selber immer noch wieder erstaunt waren, dass Alltage so schlecht vergleichbar sind oder Vorstellungen von einem Leben so unterschiedlich.
Aber es gibt ja auch seit Parasite, weiß man ja auch, dass es natürlich auch in Südkorea ein großes Prekariat gibt. Und ich nehme an, dass ins Songdo dieses Prekariat dann auch nur sehr wenig vorhanden ist, nehme ich an.
Ja, es ist so.
Das ist nicht eine Stadt, wo alle diese verschiedenen Bevölkerungsteile sich mischen. Das ist schon eher eine Selektion.
Ja, und man muss sie auch, und Songdo ist etwas Besonderes durch den Park, das Image, die Technologie letztendlich dahinter, weil die Daten werden immer noch gesammelt und ein Big Data Center wird auch erstellt, was wirklich lokal für diese Stadtanlage funktioniert. Aber wenn man zum Beispiel mit dem Flugzeug im Flughafen reinfliegt, dann sieht man, das ist dass Songdo-Hochhäuser in einem Wald von weiteren Hochhausgebieten, die alle mittelständisches Wohnen in dieser Region anbieten, steht, also gar kein Ausnahmefall in dem Sinne ist, sondern eine Kontinuität. Ja. Aber die prekärere Bevölkerung wohnt eben genau nicht in diesen Entwicklungen der Mittelklasse oder ist dann auch nicht mehr sichtbar. Ich glaube, wir hatten ein, zwei Taxifahrer getroffen, die sich auch in Songdo eingekauft hatten und, glaube ich, um ihrer Familie so einen Startschuss zu geben. Aber das sieht man ja auch im Film, sieht man auch, dass meistens die alten historischen Gebiete sind mit Unterstandardwohnungen, in denen das Prekariat wohnt.
Ist es denn so, dass in Südkorea, so wie in Singapur, in diesem beschränkten, wo ja sehr beschränkter Platz ist für die Stadt, für die Weiterentwicklung der Stadt, ist es auch so in Südkorea, dass eben diese Gebiete ständig immer weiter gesäubert werden und diese alten, eben wo das Prekariat wohnen muss, dass die hinweg rationalisiert werden und eigentlich diese Leute dann immer weiter hinausgedrängt werden. Ist das auch in Südkorea so grundsätzlich? Schaffen die das anders irgendwie?
Ich kann darüber jetzt nicht so viel sagen. Ich meine, der Film verzerrt ein bisschen das Bild, weil er zeigt natürlich eine superreiche und eine super prekäre Familie. Der Großteil der Koreaner gehören aber wirklich zu dem relativ jungen Mittelstand. Und ich müsste jetzt lügen, also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber von dem, was die Siedlungsstruktur betrifft, sind, glaube ich, wirklich 70% der Koreaner. Die gehören zu diesem Mittelstand, der im Moment natürlich mitbekommt, also der seit zwei Generationen vielleicht erst Mittelstand ist und jetzt Angst hat.
Genau, der ist immer noch in Gefahr.
Er ist in Gefahr. Also das ist die große Furcht. Deswegen funktionieren auch diese Stadtanlagen, diese Immobilienmodelle als Produkte so gut, weil es eine große Verängstigung und Befürchtung in der Bevölkerung, dass man jetzt nach zwei Generationen Wohlstand diesen wieder verlieren könnte. Und es geht nicht darum, nach ganz oben zu kommen, wie im Film, diese konstruierte Luxusvilla, diese fantastische. Es geht eher darum, nicht in den Keller zu
fahren. Ja, nicht abzustürzen. Also nicht dorthin abzustürzen, wo die sind. Ja, das ist... Jörg, wir sind bereits weit über der Zeit. Es ist war sehr spannend eigentlich jetzt, wirklich sehr spannend. Ich finde, das ist alles, wird alles auf uns zukommen, aber wahrscheinlich, ich nehme an, ihr wisst im Sinne von wirklich wissen, genauso wenig, wie es weitergehen wird, wie ich im Moment, oder? Ist nicht ganz so klar, wie es weitergehen wird.
Du meinst, wir als Leute, die an der
Uni arbeiten. Ja, ihr jetzt als Stadtforscher.
Also da bin ich wirklich sehr vorsichtig, hier irgendetwas zu prognostizieren, was ich vielleicht, und ich glaube, es wäre jetzt anders, wenn ich bei der Stadt arbeiten würde, wenn ich bei einer Regierungsinstitution arbeiten würde, da muss man ja auch plötzlich auf Grundlagen von Erhebungen was entscheiden. Was ich spannend finde, erstmal für mich, ist, dass jetzt die Krise, glaube ich, sehr viel zum Vorschein bringt, was unseren Alltag sowieso bestimmt oder was die Ängste sind, die Menschen vor und miteinander haben oder auch genau was Ungleichheiten ist und das aber dem nochmal wie eine Linse vorhält. Also es ist ja wirklich die Frage, ist ja nicht so, als wenn alles gut gewesen wäre vorher. Wir leben vielleicht in einer der besten möglichen Welten. Aber ich glaube, das, was jetzt in die Krise kommt oder was entwertet, abgewertet oder am Weiterwachsen behindert wird, sind auch Dinge, die vielleicht generell vorher schon gefährdet gewesen sein können. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir als einen Lebensraum in der Zukunft wollen, wie viel Komfort, wie viel Sicherheit und Vorhersehbarkeit wir haben und wie viel Interaktion und Freude und Lebenserfüllung wir haben möchten und welche Sektoren in der Wirtschaft für uns wirklich wichtig sind und richtig funktionieren und welche weniger. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man jetzt viel offener drüber sprechen muss, während man versucht, eigentlich mit einem Virus, der gefährlich und bedrohlich ist, aber uns nicht als Menschheit vernichten wird oder auch nicht als Bevölkerung, aber er könnte vieles Gute vernichten, was wir uns im Moment noch bewahrt haben. Ich finde, das ist ein guter Moment, sich das anzuschauen.
Ja, ich glaube auch, was auch sehr zutage tritt, ist, dass wir den Staat brauchen. Also ich meine, wenn man vorher den Staat so als Neoliberaler, ich weiß nicht, oder wie die Neoliberalen, das sowieso ein bisschen lästig, der Staat, ja, und diese ganzen Diskussionen über den Staat, der nur noch Nachtwächter sein soll und so weiter, dass das jetzt total hinweggewischt ist. Also dass der Zugriff auf den Staat und die Appelle an den Staat so enorm sind, ja, und die Erwartungen auch, dass der Staat jetzt alles tun soll und regeln sollen, ja. Das finde ich sehr erstaunlich.
Also ich finde es sehr wichtig und gut, auch in der Distribution von Gesundheitswesen, Gesundheitsversorgung, aber auch von Unterstützung von Privaten. Man muss natürlich jetzt schon wieder, also mich hat das auch sehr gefreut, in einer gewissen Weise, dass der Staat als ein Regler parallel zum Markt hier wieder Wichtigkeit gewinnt. Jetzt müssen wir nur schauen, also wenn man gerade den wunderschönen Wochenendleitartikel von der NZZ sieht, nicht, dass du weißt es bestimmt besser, wie war nochmal der Überschrift Epidemiesozialismus?
Ja, es ist. Ja.
Aber wir müssen jetzt schon aufpassen, wie das auch bei der Bankenkrise war, also wie viele der Risiken verallgemeinern wir und legen auf unsere gemeinsamen Schultern,
während selbstverständlich
die Gewinne privatisiert sind und bleiben oder vielleicht noch
und die mehr Verluste.
Privatisiert werden. Ja, und die Verluste auch bleiben.
Ja, die Verluste immer ausgelagert werden an die Öffentlichkeit. Ja, natürlich, aber ich glaube, das wird so evident jetzt. Das ist so evident, dass eben diese Kreise sich eben nicht mehr darauf zurückziehen können, sondern dass es so evident ist, dass wir die Profite behalten und die Verluste auslagern. Und auch mit jedem Missbrauch, der jetzt auch passiert, ja, von Leuten, die sich vielleicht die 500.000 geholt haben und sie nicht unbedingt brauchen, wird das noch zunehmen, diese Erkenntnis. Das glaube ich, das wird eigentlich am meisten durch die Missbräuche jetzt
ganz sicher geschehen. Es wäre gut, wenn wir nicht nur die kleinen Missbräuche so boulevardmäßig nach vorne bringen, sondern wenn wir auch über die größeren sprechen.
Ja, natürlich. Also, die meine ich auch. Ja. Ja, das war sehr spannend. Jetzt müssen wir aufhören, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu lang. Hat mir große Freude gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Ich kann vielleicht noch sagen, Jörg und ich kennen uns vom Hundespaziergang in der Almen, eine Zufallsbekanntschaft, und wir haben dort interessante Gespräche geführt, während wir mit unseren Hunden spazieren gingen. Dies nur zu unserer Bekanntschaft. Ja, dann danke ich dir vielmals und wünsche dir alles Gute für deine weitere Tätigkeit hier.
Danke ich
und,
dir auch.
Und bleib gesund. Das ist Frei zu Hause, ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Von Sonntag bis Montag auf der Apps und Webseite von Tagesanzeiger, Basel-Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und der anderen Tageszeitungen von Tamedia. Oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps. Und noch etwas. Falls Sie Frei zu Hause über Spotify oder Apple Podcast oder sonstige Podcast-Plattform hören, freuen wir uns sehr über das Rating und bestimmt natürlich das Positives.